Ich stellte noch am selben Abend eine gute Tatenliste auf. Ich gehe an Aufgaben gerne systematisch heran und schreibe noch viel lieber Listen, weil es später so schön ist, einen Stichpunkt nach dem anderen abzustreichen. 30 gute Taten malte ich in Blockbuchstaben. Dann schrieb ich die Zahlen von 1 bis 30 untereinander. Biene, meine Kopfhörer ausleihen, schrieb ich neben die 1 und setzte sofort ein Häkchen dahinter. Ich betrachtete es zufrieden und machte mich an die zweite Zeile. Mir fiel nichts ein. War ich so ein schlechter Mensch, dass mir noch nicht einmal gute Taten einfielen? Natürlich gab es gute Taten. Man konnte zum Beispiel ertrinkende Menschen aus einem Fluss retten. Aber dazu musste es erstmal einen Fluss und dazu noch ertrinkende Menschen geben. Man konnte nach Afrika gehen und Essen an arme Kinder austeilen. Aber dafür war ich wohl noch zu jung. Man konnte ein Adlernest vor Wilderern schützen. Aber in Nebenkirch gab es keine Adler. Man konnte seine Eltern um Rat fragen. Die sollten von meiner Abmachung mit den Jägerkindern nichts wissen. Sie hätten bestimmt irgendwelche kleinkarierten Einwände gegen meinen Plan zur Waschbärenrettung gehabt. Lange Zeit fiel mir gar nichts ein. Ich blätterte in Lias dickem Pfadfinderhandbuch und ließ mich ablenken. Da konnte man beispielsweise lernen, in der Wüste Wasser zu finden oder aus einfachsten Dingen eine Brücke zu bauen oder aus Pilzen und Wurzeln einen nahrhaften Eintopf zu kochen. Alles Dinge, also, von denen ich keine Ahnung hatte. Zu den guten Taten allerdings fand ich überhaupt keinen Tipp. Dann fielen mir doch noch Dinge ein, die als gute Taten gelten mochten. Aber genau diese Dinge gefielen mir überhaupt nicht. Ich meine, keiner konnte von mir verlangen, dass ich Walter aus meiner Klasse zu mir einlud. Allein der Name. Meine Mutter hatte gesagt, sie hatte einen Großonkel Walter. Zu dessen Kinderzeit waren solche komischen Namen wohl normal. Aber heute? Walter war gerade mal 10 Jahre alt und den Namen hätte man ihm sogar noch verziehen, wenn er nicht so eklig gewesen wäre. Er roch ganz komisch und hatte immer fettige Haare und trug komische Hemden, keine T-Shirts und sprechen konnte er auch nicht richtig. Er stotterte ein bisschen und manchmal sprach er so aufgeregt, dass ihm Spucke aus dem Mund sprühte. Kein Mensch hätte Walter freiwillig zu sich eingeladen. Er wohnte im Nachbardorf und hatte dort vermutlich genauso wenig Freunde wie ich in Nebenkirch oder irgendwie noch weniger. Obwohl das rein mathematisch gar nicht möglich war. Oder doch? Konnte man minus 100 Freunde haben? Ich hätte es vielleicht getan, hätte ich ihn eingeladen, aber doch nicht für nur einen von 30 Punkten. So eine gute Tat musste mindestens für 10 Tage zählen, wenn nicht für 15. Ich zögerte. Ich musste mit Niklas noch einmal verhandeln. Vielleicht ließ er sich darauf ein, gute Taten unterschiedlich zu werten. Ich schrieb Walter einladen, auf Platz 20, obwohl darüber noch 18 Zeilen frei waren. Was sollte das denn? Ich war kein Heiliger, ich war auch kein Schurke. Von einem 10-jährigen Jungen verlangt keiner eine Heldentat, die es im Fernsehen schaffen würde. Es reichte, wenn ich mein Zimmer aufräumte, ohne zu meckern. Zwar diente mir das Aufräumen selbst, mal ehrlich, wer sitzt schon gerne zwischen leeren Joghurtbechern, Apfelresten und vollgeschnäuzten Tempos herum. Aber wenn ich ganz entgegen meine Gewohnheit ohne zu meckern aufräumte, dann tat ich meiner Mutter etwas Gutes, denn die konnte meinen Gemecker schlecht aushalten. Ich schrieb Zimmer aufräumen, nach kurzem Zögern auf Platz 4. Ein Bild für Oma malen, notierte ich auf Platz 2. Oma wollte immer neue Bilder von mir gemalt bekommen. Ich fand es ein bisschen peinlich, dass sie immer noch meine stümperhaften Kinderbilder in der Küche hängen hatte. Aber sie findet alles, was Biene und ich tun, einfach nur genial. Und es stört sie auch nicht, dass ich auf den ersten 3 Bildern das J von Joris spiegelverkehrt darunter geschrieben habe. Dann dachte ich an die 3 Trauerweiden. Diese traurigen Bäume am Ortsrand, die keiner mehr besucht, seit man sie so verstümmelt hatte. Trauerweiden besuchen, schrieb ich auf Platz 14. Mir war noch nicht klar, wie ich Lia gegenüber diese Tat begründen sollte, aber darüber würde ich mir frühestens an Tag 13 Gedanken machen. Es war einfach nur so ein Gefühl, dass sich die Bäume freuen würden, wenn ich sie endlich besuchte. Das hatte ich seit unserem Einzug in Nebenkirch nämlich nicht getan. Dabei lebten sie doch noch ein bisschen jedenfalls. An diesem Punkt blieb ich mit meiner Liste stecken. Die gute Tat für den kommenden Tag wollte mir nicht einfallen. Wenn Brian nicht gewesen wäre, hätte ich für meine Mutter Johannisbeeren ernten können. Das mache ich nämlich ausgesprochen ungern. Aber in dieser Nacht, als der Mond meine Fenster streifte und ich auf das Klappern der Mülltonne wartete, fiel mir Herr Tetzel ein. Herr Tetzel war alt, genau im richtigen Alter für eine Person, der man mit einer guten Tat helfen konnte. Er konnte nicht mehr gut sehen, gut. Nicht mehr gut laufen, besser. Er hatte offenbar keine Kinder oder Enkel. Genial. Er war hundertprozentig hilfsbedürftig. Das sah jeder. Dazu musste man kein hilfsbereiter Pfadfinder sein. Er war, naja, ein bisschen ruppig, sagte meine Mutter. Ein Muffelkopf, sagte mein Vater. Er besaß einen Stock, auf den er sich beim Gehen stützte, den er aber auch drohend schwingen konnte, wenn sich beispielsweise jemand gegen seinen Gartenzaun lehnte. Das wiederum war nicht so gut. Bisher hatte ich mit Herrn Tetzel nicht viel zu tun gehabt. Einmal hatte er mich angepflaumt, weil ich mein Fahrrad an seinen Zaun gelehnt hatte. Ein andermal hatte er mir Erdbeeren geschenkt. Offenbar macht Brian einen Bogen um seinen Garten. Ich wusste nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen war. Aber eins wusste ich. Herr Tetzel würde mich retten, ob er wollte oder nicht. Er konnte jede Menge gute Taten gebrauchen, viel mehr als meine doofe kleine Schwester oder sonst jemand in meiner Familie. Ich malte noch vor dem Frühstück ein wunderschönes Bild für Oma. Natürlich war ein Waschbär drauf, aber sie würde ihn wahrscheinlich für eine Katze halten. Sie sah nicht mehr so gut. Es waren Erdbeeren drauf, denn Oma mochte Erdbeeren, und ganz viel blauer Himmel, denn Oma wünschte sich immer nur sonniges Wetter und überlegte manchmal, ob sie nicht ihr kleines Haus verkaufen und nach Italien ziehen sollte. Ich faltete das Bild einmal in der Mitte und lieh mir von Mama einen großen Briefumschlag, den ich an meine Oma adressierte. Als ich gerade die Briefmarke aufkleben wollte, kamen mir Zweifel. Meine Oma würde das Bild frühestens morgen bekommen. War diese Tat denn dann überhaupt heute schon gültig? Sie würde sich auf alle Fälle erst morgen freuen. Ich schob den Gedanken beiseite. Was konnte ich dafür, dass die Zustellung von Briefen so lange dauert? Oder dafür, dass meine Oma so weit weg wohnte, dass ich ihr das Bild nicht persönlich mit dem Fahrrad vorbeibringen konnte? Nichts. Also? Genau, Fahrrad. Heute wollte die Pfadfindergruppe einen Fahrradausflug unternehmen. Ich hatte mich nicht fest angemeldet, aber wenn ich den Namen unserer Sippe bestimmen wollte, musste ich jetzt alles mitmachen. Außerdem konnte einem Schlimmeres passieren als einen Fahrradausflug Picknick. Ich freute mich sogar ein bisschen darauf. Während des Frühstücks blätterte ich in meinem Pfadfinderhandbuch. Sternbilder bestimmen. Das klang interessant. Ich war einmal mit meinen Großeltern im Planetarium gewesen. Man saß dort unter einer riesigen Kuppel, die den Himmel darstellte, und mit Projektoren ließen die Leute vom Planetarium Sternbilder aufleuchten und wandern. Die vielen Namen hatte ich mir natürlich nicht merken können. Ich versuchte gerade, mir das Sternbild Cassiopeia einzuprägen, als mein Blick auf die Uhr fiel. Ungefähr eine Zehntelsekunde später saß ich auf meinem Fahrrad. Struppi sah auf einem Zweirad ohne Motor ein bisschen ungewohnt aus. Er strampelte uns voran das Tal hinunter. Ich fuhr hinter Lia. Sie trug eine dunkelblaue Schirmmütze. Niklas, der direkt hinter Struppi radelte, trug seinen Halstuch mit dem Versprechensabzeichen. Es zeigte jedem, dass Niklas ein fortgeschrittener Pfadfinder war. Sobald wir auf dem Fahrradweg angelangt waren, fuhr Niklas direkt neben Struppi und redete auf ihn ein. René schob sich neben mich und fing ein Gespräch über die Mathematikaufgaben an. »Muss man als Pfadfinder Mathe können?«, fragte ich ihn. Er sah mich ratlos an. »Nee, glaub nicht. Warum denn?« »Dann erzähl mir lieber was über Pfadfinder.« Er starrte mich so fassungslos an, dass er beinahe durch einen Hundehaufen gefahren werde. Im letzten Moment konnte er ausweichen und wäre fast ins Schleudern geraten. Dann fing er an, mir Pfadfinderwitze zu erzählen. Die Millionärstochter wird vom Pfadfinder aus dem Wasser gezogen. Die Wiederbelebungsversuche sind erfolgreich, sagt der Millionär zu seinem Chauffeur. Okay, geben Sie dem Burschen $1. Aber Daddy, sagte das Mädchen, ich war halb tot. Okay, dann geben Sie ihm die Hälfte. Haha, cool, oder? Aber ich weiß noch einen. Zwei Pfadfinder kaufen sich jeder ein Pferd, und damit sie die Pferde nicht verwechseln, scheiden sie einem von ihnen ein Ohr ab. Was? Sie schneiden ihm ein Ohr ab. Das ist Tierquälerei. Dürfen Pfadfinder sowas? Es ist doch nur ein Witz. In der Nacht? Aber ich wollte keine Witze mehr hören. Unser Ziel war eine Grillhütte unter hohen Bäumen, von der aus man fast das ganze Tal überblicken konnte. Es roch nach Asche und Baumrinde, und aus den Mülleimern ragten leere Plastikflaschen. Pfandflaschen! René schüttelte den Kopf. Kannst sie ja mitnehmen, schlug Niklas vor. Erst geht ihr mal zu Holz holen, befahl Struppi. Darf man das? Fragte ich erstaunt. Struppi runzelte die Stirn. Wir nehmen ja nicht gleich ganze Baumstämme, sagte er. Niklas pustete los. Ich versuchte unauffällig hinter Lia herzugehen, denn ich befürchtete, mich allein im Wald zu verlaufen. Ich meine, ich war ja noch Pfadfinder-Anfänger. Das Kapitel im Handbuch mit der Überschrift Orientierung musste ich erst noch durcharbeiten. Von Zeit zu Zeit bückte sich bückte sie sich und hob einen kleinen Ast, ein Stück Rinde oder einen Tannenzapfen auf. Ich machte es ihr nach, und als ich meine Beute nicht mehr tragen konnte, brachte ich alles zur Feuerstelle. Niklas befühlte meine Äste und warf mit einem verächtlichen Blick zu. »Feucht«, sagte er. »Damit kann man kein Feuer machen. Das muss man eigentlich wissen, auch wenn man kein Pfadfinder ist.« »Er lernt das schon«, sagte Struppi lahm. »Aber ich sah ihm an, dass er mich für selten dämlich hielt. Ich senkte den Kopf.« Natürlich war mir klar, dass man mit nassem Holz kein Feuer machen konnte. Ich beschloss mir dafür, einen besonders makellosen Stock zum Würstchengrillen zu schnitzen, so spitz, dass man damit nur zur Not ein angreifendes Wildschwein abwehren konnte. Mein Ehrgeiz führte dazu, dass ich immer noch schnitzte, während die anderen längst ihre Würstchen übers Feuer hielten. Es roch leider so gut, dass ich ganz fahrig wurde. Dreimal brach mir die Spritze ab. Dann wurde es mir zu bunt und ich stopfte den stumpfen Stock einfach mitten durch meine Wurst und drängte mich zwischen Tick, Trick und Track ans Feuer. »Die bricht ja auseinander«, prophezeite Niklas, nachdem er einen flüchtigen Blick auf meinen Stock und meine Wurst geworfen hatte. »Quatsch! Und ich hätte beinahe recht gehabt. Meine Wurst hielt fast bis zum Schluss. Erst als sie praktisch gar war, brach sie einfach in zwei Teile, die beiden ins Feuer fielen.« Und wenn René mir nicht einen Notfallschokoriegel aus seinem Rucksack spendiert hätte, hätte ich in meinem ausgehungerten Zustand den langen Rückweg bestimmt nicht geschafft. Es war auch nur dem Schokoriegel zu verdanken, dass ich meine Wurst vollkommen vergaß und irgendwann verträumt am Feuer herumsaß, den anderen beim Singen und Plaudern zuhörte und mich einen Moment lang beinahe wohlfühlte. Und das, obwohl ich doch gar nicht richtig dazugehörte. Aber ich würde dazugehören. Ich wollte ein dunkelblaues Halstuch haben. Ich wollte alle Lieder mitsingen können. Ich wollte alles über die Sterne wissen. Ich wollte nicht mehr allein sein. In diesem Moment war ich nicht mehr allein. Ich dachte darüber nach, dem Briefträger Pralinen zu schenken. »War es schön?«, fragte meine Mutter glücklich, als ich das Fahrrad in den Hof schob. »Super«, sagte ich knapp. Meine Mutter würde sowieso nicht verstehen, warum das einfache Wort »schön« für so einen Tag nicht ausreichte. »Bin ich froh?«, sagte sie. »Komm rein, du hast bestimmt Hunger.« »Nee«, aber das war gelogen und meine Mutter wunderte sich kein bisschen darüber, dass ich trotzdem 3 Käsebrote und 2 Tomaten verschlang. Als ich später die üblichen Brocken für Brian auslegte, ein vertrocknetes Stück Rosinenbrot, einen Apfel, einen Keks mit Haselnüssen, sagte ich es mir ganz laut im Kopf vor. »Ich tue es für Brian, ich tue das alles nur für Brian.« Aber ich fühlte mich gar nicht mehr wie ein Held, der eine richtig schwere Aufgabe zu bewältigen hatte, und ich beschloss, heute Nacht wach zu bleiben, um Brian beobachten zu können. Ich musste mich richtig an ihn erinnern, aber ich schaffte es nicht. Ich schlief ein noch, bevor ich das Licht ausgekippt hatte.